The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 29. Oktober. Von der babylonischen Sprachverwirrung erzählt die Bibel. Bei der Erbauung des Turms von Babel verstand keiner mehr des anderen Sprache, heißt es da. Mal abgesehen davon, dass in Deutschland das mit dem Bauen nicht so läuft, so hat die Kommunikation in der Ampel durchaus babylonische Ausmaße erreicht. Bei all den Gipfeln, Papieren und Forderungen, die die drei Koalitionspartner getrennt voneinander in den vergangenen Tagen präsentiert haben, da kann man schon mal durcheinander kommen.
Die Wirtschaftskraft Deutschlands kommt daher, dass die Unternehmen ohne Subventionen in großer Zahl wirtschaftlich erfolgreich sind, dass sie Arbeitsplätze schaffen und nicht, dass wir jeden Tag gucken, wie wir Zuschüsse geben können.
Das hat Olaf Scholz in der Sendung von Maybrit Illner gesagt. Mit seinen Worten konfrontierte die Redaktion von Berlin direkt den SPD-Generalsekretär Matthias Miersch. Allerdings ohne ihm zu sagen, dass die Worte vom Kanzler stammen. Hier die Antwort von Miersch auf die Frage, wer hat's gesagt?
Ich gehe mal davon aus, es stammt vom Bundesfinanzminister. Das ist eine Haltung. Dennoch glaube ich, dass in der Regierung ja Wege gesucht und gefunden werden, auch, dass wir diese Investitionen heben.
Mirschs Reaktion offenbart, die SPD will eine Wirtschaftspolitik, die auf Subventionen fußt. Und dass Miersch eine Absage an eine solche Politik der FDP zuordnet und nicht dem Genossen Scholz, das ist wenig verwunderlich. Schließlich haben die Sozialdemokraten gemeinsam mit ihrem Kanzler erst vor kurzem ihr Strategiepapier für den Bundestagswahlkampf präsentiert. Und darin wimmelt es nur so an Interventionismus im Namen des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Von 15 Euro Mindestlohn bis zu Superabschreibung und Steuerprämien für Unternehmen, die hierzulande in Zukunftsbranchen und gute Arbeitsplätze investieren. Superabschreibungen und Steuerprämien, na, wenn das mal keine Subventionen sind. Was Scholz mit seinen Worten eigentlich wollte, war den Wirtschaftsminister seiner Koalition abzuwatschen. Denn Robert Habeck hat auf 14 Seiten Papier seinen ganz eigenen Plan für Deutschlands Unternehmen präsentiert, der sich mit dem Werbeslogan einer Baumarktkette ganz gut zusammenfassen lässt. 10% auf alles außer Tiernahrung. Denn geht es nach Habeck, sollen Unternehmen, die in Deutschland investieren, eine Prämie in Höhe von 10% des Investitionsvolumens erhalten. Finanziert aus einem staatlichen, schuldenbasierten Deutschlandfonds. Letztlich ist das die Bazooka-Variante der Abschreibungs- und Prämienpläne der SPD. Die Habeck-Variante allerdings geht selbst dem Kanzler zu weit. Auch weil Habeck sich mit seinen Forderungen nicht abgestimmt, sondern sie vielmehr als Konter gesetzt hat auf den Industriegipfel von Olaf Scholz, der am heutigen Dienstag stattfinden wird. Übrigens ebenso unabgestimmt mit den Koalitionspartnern. Willkommen auf dem Gipfel der ampelonischen Forderungsverwirrung. Und damit der Wirrnisse nicht genug. Denn am heutigen Vormittag findet noch ein Gipfel statt. Die Gastgeber, Bundesfinanzminister Christian Lindner und die FDP-Fraktion. Geladen sind alle, die beim Kanzler nicht auf der Gästeliste stehen. Die Familienunternehmen, das Handwerk, die freien Berufe.
Der Kanzler hat sich entschieden, zunächst nur mit der Industrie, mit der Großindustrie zusammenzukommen. Wir sagen, es muss aber auch mit dem Mittelstand gesprochen werden. Die meisten Jobs in Deutschland, die meisten Ausbildungsplätze, die sind im deutschen Mittelstand. Das heißt, auch denen müssen wir ganz konkret helfen, aber eben nicht durch neue Subventionen, sondern durch bessere Rahmenbedingungen, damit die besser wirtschaften können in Deutschland.
So FDP-Fraktionschef Christian Dürr im ZDF. Fast überflüssig zu erwähnen, auch dieses Treffen ist mit dem Rest der Ampelkoalition nicht abgestimmt. Dennoch will Parteichef Lindner die Veranstaltung nicht als Gegengipfel verstanden wissen, sondern bezeichnet sie als eher komplementär zum Scholz-Treffen. Und Walter Ulbricht hatte nie die Absicht, eine Mauer zu errichten. Die Kulisse, vor der sich das Theater Mein Plan, Mein Papier, Mein Gipfel abspielt, ist ein Land, das sich im zweiten Jahr in Folge in der Rezession befindet, mit mauen Wachstumsprognosen für das kommende Jahr und einer Industrie, die sich auf dem Weltmarkt immer schwerer behaupten kann. So ist jetzt bekannt geworden, dass VW 3 seiner Werke in Deutschland schließen und Zehntausende Arbeitsplätze abbauen will. Nun gehört der Autokonzern zu den Unternehmen, die Scholz zu seinem heutigen Gipfel geladen hat. Auf dem soll es um eine neue industriepolitische Agenda für Deutschland gehen, doch nun wird diese Veranstaltung von der Krise bei VW überlagert. Allerdings sind von dem Gipfeltreffen ohnehin keine konkreten Ergebnisse zu erwarten, wie ein Regierungssprecher verlautbaren ließ. Der Kanzler wolle vielmehr hören, welche Reformen über die von der Ampelregierung bereits beschlossenen Schritte hinaus nötig seien, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Was vor allem nötig ist, um darauf eine Antwort zu finden, braucht es keinen Gipfel.
Dadurch entsteht nämlich Unsicherheit. Ich bin inzwischen der Überzeugung, dass 50% der Probleme in der Wirtschaftspolitik, der Zurückhaltung bei den Investitionen und auch der Zurückhaltung beim privaten Konsum, dass das mit politisch gemachter Unsicherheit zusammenhängt.
Das hat Christian Lindner gesagt. Er hat recht. Nur, er sitzt im Glashaus und schmeißt mit Steinen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Diplomat Professor Wolfgang Ischinger hat eine Hoffnung für Europa und Deutschland, sollte Donald Trump die US-Wahl gewinnen.
Dass Donald Trump uns zu einem Weckruf verhilft, uns zu einem Ruck.
Anne Schwedt an der Wall Street kennt die neuen Quartalzahlen von Ford. Außerdem greift Markus Söder einmal mehr nach den Sternen und tausende Pinguine verlassen Cuxhaven.
I'll also make interest on car loans fully tax deductible, but only for cars made in America.
Dieser Mann könnte bald wieder Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. In den 7 Swing States, also in den entscheidenden Staaten mit den Wechselwählern, liefert sich Donald Trump mit der Demokratin Kamala Harris ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ausgang ungewiss. Haben Deutschland und Europa irgendwas gelernt aus der ersten Amtszeit von Donald Trump? Was würde ein abermaliger Sieg für uns bedeuten? Antworten hat heute Morgen Professor Wolfgang Ischinger, Präsident des Stiftungsrats der Münchner Sicherheitskonferenz. Von 2008 bis 2022 war er Chef der Münchner Sicherheitskonferenz und davor war er Botschafter in Washington und in London. Seinen Blick auf die Lage, den hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Ischinger.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Herr Ischinger, Ende 2016, als Sie Chef der Münchner Sicherheitskonferenz waren und Donald Trump gerade zum Präsidenten der USA gewählt worden war, da haben Sie gesagt, diese Wahl sei eine Chance für Europa, sicherheitspolitisch erwachsen zu werden. Aus Ihrer Sicht hat Europa diese Chance genutzt?
Zumindest nicht so genutzt, wie wir sie hätten nutzen müssen. Wir haben damals diese Wahl nicht wirklich als das wahrgenommen, was sie eigentlich hätte sein müssen, nämlich ein Weckruf an die Europäer, sich doch etwas stärker auf die eigenen Beine zu stellen. Dieser Versuch läuft weiter. Hoffentlich gibt es jetzt nicht ein bitteres Erwachen.
Was hätte Europa denn konkret tun sollen?
Schauen Sie, die Vorstellung, die ist in Amerika seit vielen Jahren verbreitet, in breiten Schichten der Bevölkerung, nicht nur im jetzigen Lager von Donald Trump, dass die Europäer im gemeinsamen Sicherheitsverbund, also in der NATO, eigentlich nichts anderes sind als billige Trittbrettfahrer, die sich ihre Sicherheit zu einem wesentlichen Teil auch vom amerikanischen Steuerzahler finanzieren oder zumindest alimentieren lassen. Darüber kann man lange diskutieren, wie weit das gerechtfertigt ist und wie weit nicht. Aber dieser Vorwurf, der hält sich seit vielen Jahren. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass schon vor dem Dienstantritt von Donald Trump, nämlich 2014, als es noch den Präsidenten Obama gab, die NATO-Staaten sich feierlich bei einem Gipfel in Wales verpflichtet haben, in den nächsten 10 Jahren das Ziel anzustreben und zu verwirklichen, dass sie alle jeweils 2% des Inlandsprodukts für Verteidigung ausgeben wollen. Eigentlich muss man sagen, dass erst nach der Wahl Donald Trumps eine ganze Reihe von europäischen Mitgliedstaaten des Nordatlantischen Bündnisses verstanden haben, dass dieses Versprechen von 2014 tatsächlich umgesetzt werden muss. weil wir sonst richtigen Ärger kriegen. Und Donald Trump hat das dann ja in seiner brutalen Art auch gesagt, als er im Grunde drohte, die NATO dann links liegen zu lassen oder gar auszutreten.
Aber da hat Europa doch verstanden, inklusive Deutschland, das 2%-Ziel wird nun eingehalten. Also so gesehen haben die Europäer dann die Chance ja doch genutzt, zumindest was den Punkt NATO angeht.
Naja, aus der Sicht der eher konservativen Amerikaner sind wir noch nicht ganz da, wo wir sein sollten. Also der Stand heute ist, dass von den 32 NATO-Mitgliedstaaten etwa 20 oder 22 dieses 2%-Ziel zum Teil mit Hängen und Würgen, gerade auch bei uns in Deutschland, erreicht haben, aber 10 weitere noch lange nicht. Also sozusagen Ziel erreicht, mehr oder weniger, ja. Jetzt kommt aber der schwierige Teil dazu. Inzwischen sind wir ja nicht mehr im Jahr 2014, wo es nur darum ging, zu reagieren auf die Annexion der Krim und so weiter. Inzwischen sind wir im Jahr 2024, wo es darum geht, die existenzbedrohende Kriegführung Russlands in der Ukraine durch Unterstützung der Ukraine zu bekämpfen. Und da ist man jetzt in den Hauptstädten, nicht nur in Washington, sondern auch in den anderen Hauptstädten des Nordrheinischen Bündnisses, der Auffassung, diese 2%, das muss die Untergrenze sein. Und mal sehen, welche Regierung imstande ist, mit einem großen Schritt plötzlich im Verteidigungsbereich 20 Milliarden pro anno mehr auszugeben.
Sie sind an dem Punkt, dass das 2%-Ziel bis einschließlich 2027 über das Sondervermögen finanziert werden kann in Deutschland. Ab 2028, so hat es zumindest Olaf Scholz angekündigt, soll das Ganze aus dem laufenden Haushalt passieren. Und das würde, man hat es ausgerechnet, 2028 allein 108 Milliarden Euro bedeuten. Das wäre eine Verdopplung des jetzigen Wehretats. Wenn man sich jetzt anschaut, dass Boris Pistorius gesagt hat, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Haben Sie das Gefühl, dass diese Botschaft hierzulande in der Gesellschaft und auch bei den politisch Verantwortlichen angekommen ist?
Noch nicht so, wie sie eigentlich ankommen müsste. Sie stellen eine wirklich richtige und wichtige Frage. Und wenn man sich die Frage stellt, warum ist das denn so, dass das noch nicht so richtig angekommen ist, dann glaube ich, dass das zum Teil, nicht nur, aber zu einem wesentlichen Teil, damit zusammenhängt, dass viele im deutschen Wählervolk das Gefühl haben, das, was wir da für die Ukraine machen, politisch, finanziell, wirtschaftlich, militärische Unterstützung, dass das so eine Art Benefizveranstaltung ist. Dass es bei der Bekämpfung der russischen Aggression in der Ukraine keineswegs nur um die Ukraine geht und ihre Existenz, sondern um die Sicherheit ganz Europas und damit auch um unsere eigene Sicherheit, ist nach meinem Eindruck in wesentlichen Teilen unseres Wahlvolks noch nicht wirklich angekommen. Und das ist eine Frage der Führungsverantwortung und der Kommunikation. Und da ist aus meiner Sicht Luft nach oben.
Kreiden Sie das gerade dem Kanzler an?
Ich bin ein Bewunderer der Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz. Dazu bekenne ich mich, fand das großartig, dass er sich damals innerhalb von wenigen Stunden zu diesem Gewaltakt aufgerafft und durchgerungen hat. Aber eigentlich hätte er, um die Deutschen dahin zu bringen, wo man sie eigentlich hinbringen muss, hätte er eigentlich spätestens jedes halbe Jahr, alle paar Monate, sozusagen diese Zeitenwende auf den neuesten Stand bringen müssen. Den Deutschen sagen müssen, das haben wir jetzt erreicht, so viel haben wir gemacht. Was bleibt jetzt zu tun? Wir haben 100 Milliarden da bereitgestellt. Jetzt stellen wir fest, das reicht vermutlich nicht. Wir müssen da möglicherweise in der einen oder anderen Form jetzt vor der Wahl oder nach der Wahl nochmal drauflegen. Das wäre die wahrscheinlich ehrliche Antwort. Ich bin erfahren genug zu wissen, dass man solche Ankündigungen ungern vor einer Wahl macht, weil alle militärischen Ausgabenprogramme normalerweise nicht zu den populären Wahlkampfthemen gehört, mit denen man Wahlen tatsächlich in Deutschland gewinnt. Aber unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten wäre das Wünschbare gewesen und bleibt auch weiter wünschbar.
Jetzt das Ganze vor dem Szenario, angenommen Donald Trump gewinnt die Wahl. Und die Positionierung gegenüber Trump ist in der EU ja auch äußerst unterschiedlich. Da gibt es zum einen Viktor Orban zum Beispiel, der sich als Freund Trumps versteht. Auch Trump versteht ihn als Freund. Dann gibt es andererseits eine deutsche Regierung, die keinen Hehl daraus macht, dass sie lieber Kamala Harris im Weißen Haus sehen würde. Glauben Sie, dass ein Donald Trump im Weißen Haus die EU weiter auseinandertreibt oder eher dazu führt, dass man endlich die gemeinsame Stärke auch ausspielt?
Ich glaube beides. Wir müssen mit beidem rechnen. Es ist kein Geheimnis. Das wissen wir ja aus der ersten Ära Trump im Weißen Haus, dass Donald Trump lieber mit allen bilateral verhandelt. Er wird also mit Deutschland verhandeln, er wird mit Frankreich verhandeln, er wird mit Spanien verhandeln, er wird nicht so gerne mit der EU verhandeln. Das ist nicht, sage ich mal salopp, das ist nicht sein Ding, das ist nicht seine präferierte Art. Er will uns lieber auseinanderdividieren. Das ist the art of the deal. Ja? Und auf der anderen Seite kann es schon sein, dass je nachdem, was passiert, unterstellen wir in der Tat jetzt mal, dass Donald Trump diese Wahl gewinnen sollte. Es kann natürlich auch sein, dass Donald Trump durch das, was er tut, wirtschaftspolitisch, außenpolitisch, sicherheitspolitisch, Umgang mit China, dass er tatsächlich dazu beiträgt, dass die Europäische Union sich endlich dazu aufrafft, wieder mit einer Stimme zu sprechen. Er kann zum Katalysator werden. Das ist zwar dann nicht erfreulich, weil das dann eine Negativreaktion ist. Sie haben es ja vorhin zu Anfang zitiert, Frau Roosevelt, darauf hatten wir eigentlich 2016 schon gewartet, dass Donald Trump uns zu einem Weckruf verhilft, uns zu einem Ruck, so wie der frühere Bundespräsident Herzog mal diese berühmte Ruckrede gehalten hat. Endlich der Ruck und endlich die Erkenntnis, wir müssen uns zu einer Linie durchringen, sonst werden wir zum Spielball.
Herr Ischinger, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank, Frau Rosenfeld. Danke Ihnen.
Einmal im Monat erscheint bei The Pioneer eine Folge des Literaturpodcasts Edle Federn mit Julie C. Sie spricht mit Schriftstellerinnen und Schriftstellern über Geschichten und Sprache, über das Schreiben und Erzählen, über Figuren und Handlungen, über Charaktere und Perspektiven. In der aktuellen Folge hat sie die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch zu Gast. Sie hat schon einige Bestseller, vor allem rund um die Familie, geschrieben. Zum Beispiel »Warum wir unseren Eltern nicht schulden«. In ihrem aktuellen Buch schaut sie auf die Mitte des Lebens, eine Philosophie der besten Jahre. Darin plädiert sie, die Lebensmitte nicht als Krise, sondern als Chance zu verstehen.
Also wir verbringen unser Leben eingespannt zwischen Geburt und Tod. Und diese Frage, wie wir mit dieser knappen Lebensspanne, die wir haben, wie wir mit der sinnvoll umgehen, die stellt sich uns doch als Aufgabe dar. Und irgendwann in diesen mittleren Jahren, von denen ja die Psychologie sagt, die sind so zwischen 40 und 65, irgendwann in dieser Zeit, glaube ich, beginnen die meisten diese Fragen umzutreiben. Egal, ob wir uns, keine Ahnung, jünger machen, wie wir sind. Zumal übrigens, Juli, das dachte ich nämlich auch immer, wenn man immer 35 bleibt, dann stirbt man ja auch mit 35. Weil ich mir immer auch vorstelle, wenn wir jetzt gefühlt immer 30 bleiben. Ich finde, da muss man fairerweise auch sagen, ich will nicht nur den Körper einer 30-Jährigen, sondern auch das Mindset einer 30-Jährigen. Und das will ich zum Beispiel.
Ja, das will ich zum Beispiel
richtig,
nicht.
Ich auch nicht. Und das ist genau das. Also diese Wertschätzung der Lebenserfahrung, die ja damit zu tun hat, dass man sich dem Leben ausgesetzt hat, dass man nämlich ganz viele Dinge nicht lernen kann in der Schule oder an der Universität oder in einer Lehre oder was weiß ich immer, sondern dass man einfach gelebt haben muss, dass man Zeit zugebracht haben muss, weil es zum Beispiel auch darum geht, dass vieles, was wichtig ist im Leben, auch körperliche Erfahrungen sind. Du kannst doch nirgendwo in einem Buch lernen, was Liebeskummer oder Heimweh ist. Das musst du erfahren.
Das stimmt.
Und deswegen finde ich Lebenserfahrung was ganz Großartiges. Und ich möchte nichts davon hergeben, wirklich nichts.
Julie C. schreibt für ihre jeweiligen Gäste immer einen eigenen Klappentext. Eine Kurzzusammenfassung, wo sie die Stärken des zu besprechenden Buchs aus ihrer Sicht beschreibt. Über die Mitte des Lebens sagt Julie C.
Wenn man sich die Menge an Ratgeberliteratur zum Thema Midlife-Crisis anguckt, könnte man auf die Idee kommen, dass die Mitte des Lebens eine Krankheit ist, die in pandemischem Ausmaß um sich greift und die von allen Betroffenen mit verschiedenen Techniken und Gegenmitteln bekämpft werden muss. Ziel dieses Kampfes ist stets, trotzdem glücklich zu sein, irgendwie doch noch in die Balance zu kommen, voll cringe, aber zufrieden zu sein und mit Strategien und Impulsen oder in 5 Schritten oder durch Yoga zu Gelassenheit oder Klarheit oder einem neuen Aufbruch oder eben einfach nur zu sich selbst zu finden. Das Angebot an Schriften ist ebenso chaotisch wie die Gefühlslage. Die Verunsicherung über den Topos des Älterwerdens scheint enorm. Barbara Bleisch wählt einen anderen Ansatz, was man schon daran erkennt, dass man ihr Buch unter dem Stichwort Midlife Crisis bei Google gar nicht findet. Der Untertitel, eine Philosophie der besten Jahre, zeigt an, dass hier nichts Bedrohliches bekämpft werden soll, sondern dass die Mitte des Lebens vielmehr zum Anlass genommen wird, sich die großen Fragen noch einmal neu zu stellen. Nach der eigenen Verortung in der Welt, nach Glück und Unglück, nach Pflicht und Lust, nach Erfahrung und Verantwortung und natürlich nach dem guten alten Sinn. Der mit Abstand am häufigsten verwendete Begriff im Buch ist Fülle. Vielleicht am besten zu verstehen als reichen Erfahrungsschatz, vor dessen Hintergrund man zu einem vertieften Nachdenken über die ewigen Rätsel des menschlichen Seins kommt. Es geht also weniger darum, Antworten zu finden und mehr darum, bedeutsame Fragen immer wieder neu zu stellen. Und genau das, nämlich unermüdliches Fragen stellen, ist wahrscheinlich in allen Lebensaltern der beste Weg, um tatsächlich zu so etwas wie innerem Reichtum zu gelangen.
Sie finden die aktuelle Folge von Edle Federn zur Mitte des Lebens auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Den Link finden Sie ganz bequem in den Shownotes dieses Podcasts.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen alle Anleger gespannt auf die neuen Zahlen des US-Autoherstellers Ford. Niemand kann uns dazu besser Auskunft geben als unsere Frau an der Wall Street, Anne Schwedt. Und damit schalten wir nach New York und wünschen dir einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Guten Morgen, Dagmar. Ja, die Ford-Zahlen fielen durchwachsen aus, kann man sagen. Die Erwartungen der Wall Street konnten zwar übertroffen werden. Der Umsatz stieg um 5% im Vergleich zum Vorjahr. Das ist damit das 10. aufeinanderfolgende Quartal mit einem Umsatzwachstum. Die Gewinne gingen allerdings um 25% zurück und auch der Ausblick wurde nach unten korrigiert. Verluste gab es vor allem in der E-Auto-Sparte. Von der Konzernführung hieß es, dass man zwar an seiner Strategie für Elektrofahrzeuge festhalten wolle, jedoch viele Investitionen in diesen Bereich zurückgefahren werden, um sich auf Hybridmodelle zu konzentrieren. Die Ford-Anleger reagierten echt enttäuscht. Die Ford-Aktie fiel nachbörslich um 6%.
Anne, und dann sag uns noch, wie ist die Börse sonst so in die Woche gestartet?
Echt gut, Dagmar. Die Anleger warten ganz gespannt auf die Zahlen der großen Tech-Konzerne, die in dieser Woche noch anstehen. Wir bekommen ja die Bilanzen von Alphabet, Microsoft, Meta, Amazon und Apple. Die Anleger hoffen, dass dadurch die Nasdaq weiter angetrieben werden kann. Außerdem gab es ein Aufatmen mit Blick auf den Nahostkrieg. Die Luftangriffe von Israel auf den Iran am Wochenende richteten sich nicht wie befürchtet gegen Öl- und Nukleareinrichtungen. Das führte zu einem Rückgang bei den Ölpreisen. Bei den großen Indizes stand zum Schluss ein Plus. Der S&P 500 legte um 0,3% zu, der Dow Jones um 0,7% und die Nasdaq schloss auch mit 0,3% im Plus.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass in Cuxhaven Tausende von Pinguinen ein neues Zuhause suchen. Das Gute ist, die Tiere brauchen weder eisige Temperaturen noch Wasser zum Planschen. Denn sie sind keine lebendigen Wesen. Sie sind Plüschtiere, Kühlschrankmagneten, Poster, Skulpturen und sie gehören allesamt zum Inventar des Cuxhavener Pinguinmuseums. Es beherbergt mit 26.000 Exemplaren die weltgrößte Sammlung an Pinguingedöns. Museumsgründerin Birgit Behrens erklärt, wie ihr Hobby zum Beruf wurde.
Ich habe vor über 30 Jahren angefangen, Pinguine zu sammeln. Und es ist dann irgendwann so aus dem Ruder gelaufen, dass es über 25.000 verschiedene Pinguinartikel geworden sind. Daraufhin haben wir überlegt, dass wir doch eigentlich die Sachen auch mal öffentlich zeigen könnten und haben ein Museum gegründet.
Zusammen mit ihrem Mann führt sie den Laden und 15 Jahre lang hat das Ehepaar Behrens sein kleines Museum gehegt und gepflegt. Doch nun wird es für immer schließen. Der Zeitaufwand sei zu groß und die Einnahmen zu gering. Daher wird die Sammlung an diesem Wochenende versteigert. Wenn Ihnen also nach einem Pinguin ist, in Cuxhaven geht da was. Warum ich Ihnen das alles erzähle? Eigentlich nur, um meinen Lieblingswitz über Pinguine loszuwerden. Kommt ein Pinguin zum Fotografen und sagt, ich hätte gerne Passbilder. Fragt der Fotograf, in Farbe oder schwarz-weiß? Der Pinguin, sehr witzig.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Der jüngste Auftritt des Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder. Vorhang auf für den CSU-Chef auf kosmischer Mission.
Space, the final frontier. Das war der erste Satz, den es bei Star Trek gab. Star Trek, also Raumschiff Enterprise.
Dass es ihn in höhere Sphären zieht als nur in die bayerischen, das hat Söder uns ja bereits wissen lassen. Wenn man ihn rufe, sei er bereit für die Kandidatur zum Kanzler aller Deutschen. Doch es hat niemand gerufen. Nun geht es trotzdem hoch hinaus für Söder. Er hat den Janker gegen einen Astronautenanzug gewechselt und hebt vor einem Weltall-Greenscreen ab in unendliche Weiten. In einem 3-minütigen Video, das er auf Instagram und X unter dem Hashtag Söderspace postete, präsentiert sich der 57-Jährige als Weltraumguide, der die Zuschauer auf eine Reise ins Sonnensystem mitnimmt.
Wir begeben uns auf eine Reise ins Weltall. Es ist faszinierend. Wir starten mit der Rakete und verlassen unseren Planeten. Wir heben sozusagen ab. Wir schweben ins All.
Jetzt, im Raumanzug, schwebt er in einer Fotomontage über die Erde. Es soll wohl eine ganze Söder-Space-Serie auf Social Media folgen, in der Söder einzelne Planeten vorstellt. Die erste Tour jedenfalls ging zum Mars.
Und jetzt starten wir und lassen uns einmal beamen auf den roten Planeten, den Mars. Ups, jetzt sind wir auf dem Mars. Was könnte auf dem Mars sein?
Der
Mars
Söder und das Universum, das ist eine ganz besondere Beziehung. Auch weil Söder in sich versöhnt, was die irdische Science-Fiction-Gemeinde seit Jahrzehnten spaltet. Star Trek und Star Wars-Fan zugleich zu sein. Markus Söder kann das. Star Wars sei eher Mythologie, da ginge es um Gut und Böse, hat Söder einmal erklärt. Und Star Trek eben eher Philosophie, was ist der Weg des Menschen in die Zukunft? Nun, Söders Zukunft liegt in Bayern, was aber nicht heißt, dass er sich aus der Bundespolitik raushält. Und vielleicht hofft er klammheimlich doch noch darauf, im Sauseschritt auf das Raumschiff namens Kanzleramt zu düsen. Captain Söder übernimmt die Brücke. Hashtag Söder will da rein.
Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe.
Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Denn die Liebe, 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 die macht viel Spaß. zu essen. Alles zersetzt.